Ja, jetzt haben wir eine ganze Menge von Daniel, diesem jungen Mann, gehört, der in der Löwengrube war und der bewahrt wurde von Gott, ist ihm nichts passiert. Und natürlich wollen wir mehr von diesem Daniel lernen und hören. Und ich fange mal mit einer Frage an, die hypothetisch ist, das heißt ausgedacht. Stellt euch mal Folgendes vor: Ihr müsst für eine lange Zeit in ein fremdes Land, irgendwo in Zentralasien, in zum Beispiel Usbekistan oder in Tadschikistan oder Turkmenistan. An diesem Ort gibt es keine Christen. Im Gegenteil, es werden sogar Christen verfolgt. Es gibt keine Gemeinde, am Sonntag läuten keine Kirchenglocken, niemand mit euch geht zum Gottesdienst. Und der Sonntag ist auch gar kein Feiertag. Ich muss jetzt demnächst beruflich nach Jordanien für eine Woche und da habe ich gelernt, der Sonntag ist ein Arbeitstag. Der Freitag, da gehen die Leute in die Moschee. Aber am Sonntag ist keine Gemeinde und kein Gottesdienst. Und nun stellt euch einmal vor, ihr werdet gar nicht so alt, sondern vielleicht so alt wie der Daniel. Wie alt mag Daniel gewesen sein, als das Ganze, was ich jetzt erkläre und erzähle, passierte? 15 oder 16 Jahre. Ein bisschen älter, als ihr jetzt hier seid, ne? Ihr kommt gerade zur Schule, einige sind in der Schule und Daniel war schon so im höheren Klasse, 10., 11. Klasse vielleicht. Und stellt euch mal vor, ihr dürft mitnehmen, was ihr nur irgend wollt. Was würdet ihr mitnehmen? Zum Beispiel das Handy, okay? Vielleicht würden auch Leute mitnehmen, ja, die Lieblingskekse, die ich so gerne esse. Oder ihr würdet mitnehmen die Bibel. Ich habe gesehen, du hast da gerade deine Bibel mitgebracht, wohin, in den Gottesdienst. Die würden wir vielleicht mitnehmen. Ne? Aber nun, denk mal nach. Die Frage ist doch nicht, was wir mitnehmen, sondern wen wir mitnehmen. Man könnte zum Beispiel Freunde mitnehmen. Freunde, die auch Christen sind, die auch gläubig sind. Und genau das ist das Thema, mit dem wir uns heute Morgen beschäftigen wollen. Wir sind nämlich bei dem Daniel. Und wer die Bibel hat, der kann auch aufschlagen, Prophet Daniel im Alten Testament. Und da im Kapitel 1 und im Kapitel 2, da werden wir einige Texte auszugsweise lesen. Uns mit dieser Situation beschäftigen, in der Daniel war. Da war nämlich genau in der Lage, fernes Land, kein Gottesdienst, ganz alleine und doch nicht ganz alleine. Er hatte nämlich Freunde. Und das machen wir jetzt mal folgendermaßen. Ich lese euch jetzt ein paar Verse vor, auszugsweise. Wir denken dann darüber nach. Also, wir sind jetzt, sagen wir mal, im Jahre 600 vor Christus. Das sind 2600 Jahre ist das her. Und es steht da in der Bibel, in Daniel Kapitel 1, Vers 1, im dritten Jahr der Regierung Jojakims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Wer war Nebukadnezar? Das war ein großer Feldherr, ein König, und der hatte mit Gott überhaupt nichts im Sinn. Und er war ein Feind Israels, ein Feind von diesem König Jojakim, der in Jerusalem König war. Nun kommt er also, ihr seht hier, diese große Heeresmacht, die da jetzt gegen Jerusalem anzieht, der König auf seinem Palast, auf der Stadtmauer, und sie haben eigentlich keine Chance. Dass die Tatsache, dass dieser Nebukadnezar überhaupt kam, hat etwas mit Ungehorsam zu tun. Weil dieser König Jojakim, der war ein ganz hartnäckiger, ungehorsamer Mensch. Er wollte auf Gottes Wort nicht hören. Und deswegen war das unvermeidbar, dass Probleme in seinem Leben auftraten. Und dieses Problem war eben, dass diese feindliche Heeresmacht kam und Jerusalem belagerte. Das ist auch heute noch so, wenn Christen ungehorsam sind gegenüber Gott und einfach nicht wollen, was Gott will. Obwohl Gott das Gute will, Gott will segnen. dann heißt es, dass man sich automatisch dafür entscheidet, dass Gott den Segen wegnimmt. Und jetzt steht in Vers 2, das nächste Unglück kommt und der Herr, Gott also gab Jojakim, den König von Juda, also der König, der in Jerusalem regierte, gab Jojakim in seine Hand. Wer ist mit seine gemeint? Der König Nebukadnezar, genau. Und es kam noch schlimmer, nicht nur der König in Jerusalem wurde in die Hand des feindlichen Königs gegeben, sondern auch noch Geräte aus dem Haus Gottes. Der Haus Gottes war der Tempel. Und stellt euch mal vor, es würden hier Leute in die Gemeinde kommen und alles abbauen. Also die Kanzel hier abbauen und das Klavier abbauen und alles mitnehmen. So müsst ihr euch das vorstellen. Und das hat Gott zugelassen. Das hat Gott zugelassen. Und es geht noch schlimmer. Und dann heißt es, und dieser freche König, Nebukadnezar, brachte die Dinge, die er aus dem Haus Gottes, aus dem Tempel geraubt hatte, in das Land China. Das ist also nicht China, wo heute die Chinesen wohnen, sondern China war sozusagen ein anderes Wort für Babylon. Und das war ziemlich weit weg von Jerusalem, einige tausend Kilometer. Und brachte sie in das Haus seines Gottes. Und so sahen sozusagen diese Gebäude in Babylon aus. Das waren keine Kirchen, das waren einfach heidnische Gebäude, die waren anderen Göttern gewidmet. Und nun brachte der Nebukadnezar diese Gegenstände alle dahin. Und der König befahl dem Aschpenas, wer war das? Aschpenas war der oberste seiner Hofbeamten, er solle einige von den Söhnen Israel bringen, und zwar vom königlichen Geschlecht. Die Söhne Israel, das waren also die Kinder oder das waren Leute aus dem Volk Israel. Und diese sollten sein vom königlichen Geschlecht. Das waren also Adlige. Die hießen von und zu und Graf und Gräfin und so weiter. Also hießen die. Und von den Vornehmen junge Männer. Jetzt sind wir bei Daniel. Junge Männer, das heißt, also, die waren vielleicht 15, 16 Jahre alt, an denen keinerlei Makel sei, von schönem Aussehen und verständig in aller Weisheit gebildet und von guter Auffassungsgabe. Also die waren klug und gebildet, die hatten also die Schule besucht und die hatten auch sehr gute Noten, Deutsch 1, Geschichte 1, Englisch 1, Mathematik 1, das waren alles Einserzeugnisse. Und solche Leute hat der freche König, Nebukadnezar, die hat einfach mitgenommen. Die wurden gar nicht gefragt. Die wurden jetzt in ein fremdes Land gebracht, völlig unfreiwillig. Und sie sollen fähig sein, im Palast des Königs zu dienen. Das heißt also, diese jungen Leute, die wurden jetzt in ein fernes Land deportiert. Das heißt also, die wurden da einfach hingebracht. Die wurden gar nicht gefragt. Das war keine Urlaubsreise. Das war eine Zwangsverfrachtung oder Zwangsreise. So, und jetzt lesen wir in diesem Bibeltext, wie Daniel, und er war einer von diesen jungen Leuten, die der König aus Jerusalem in dieses ferne Land brachte, wie dieser Daniel in einer Umgebung, einer Gesellschaft seinen Glauben bewahren konnte oder anders gesagt, wie Gott ihn bewahrt hat, in einer ungläubigen Umgebung. Dann lesen wir jetzt von Daniel drei Dinge. Das erste war, Daniel hatte Freunde. Und diese Freunde waren mit ihm auf einer Wellenlänge. Also die waren gleichgesinnt, die hatten den gleichen Glauben. Das zweite ist, diese Freunde, und wir hatten schon von Daniel gehört, dass er ein Mann des Betens war, ein Beter. Und diese Freunde, die hat etwas verbunden und das war, die konnten zusammen miteinander beten. Und dann werden wir von einer Situation lesen, das war noch nicht die Sache mit der Löwengrube, das war schon früher und das war eine äußerst gefährliche Situation, in die diese vier Freunde gekommen sind. Und was machen die? Sie beten. Gebetsgemeinschaft in einer gefährlichen, kritischen Situation. Und das Letzte, was wir lesen werden, ist, dass Gott dieses Gebet erhört Und das führt dazu, dass Daniel was tut? Er lobt seinen Gott. Er dankt. Und zwar dankt er dafür, dass Gott sein Gebet erhört hat. Glaubenserfahrung. So, also, was ist jetzt die Verbindung zu uns? Wir sind zwar keine Leute, die jetzt unfreiwillig nach Babylon gebracht werden, aber wir sind Menschen, die wir auch in einer Gesellschaft leben. Außerhalb der Gemeinde sieht das anders aus als innerhalb des Reiches Gottes. Also wenn wir dann morgen in die Schule gehen oder zur Ausbildung oder zum Arbeitsplatz oder zum Studieren, dann sind Menschen um uns herum, die nach anderen Maßstäben leben, als wir es innerhalb der Gemeinde haben. Hier ist es alles ein wunderschön geschützter Raum. Alles gläubige Menschen. Draußen sieht es anders aus. Und die Frage ist, wie kann ich als Christ in so einer Umgebung leben, die von Gott oftmals nichts wissen will und die seine Maßstäbe ablehnt? Und das wollen wir also heute lernen. Jetzt schauen wir uns den Vers 6 an, Kapitel 1, Vers 6. Und jetzt steht hier tatsächlich, unter diesen jungen Männern, die nach Babylon gebracht wurden, waren von den Söhnen Juda, also das sind Leute, die haben in Jerusalem gewohnt, das sind die Söhne Juda. Es waren da unter diesen Leuten 4. Daniel, Hanania, Mishael und Asaja, alles hebräische Namen. Der Name Daniel hat eine Bedeutung. Und Daniel heißt auf Deutsch, Gott ist mein Retter. Das heißt, die Eltern von Daniel, das waren gläubige Leute. Und die haben jetzt diesem Daniel einen Namen gegeben, der auf den wahren Gott hingewiesen hat. Gott ist mein Richter, nicht mein Retter, Gott ist mein Richter. Und der Name Hanania bedeutet auch etwas. Der Herr ist gnädig gewesen. Auch dieser Name weist jetzt wieder auf Gott hin. Der Herr ist gnädig gewesen. Da ein Bekenntnis. Der Name Mishael bedeutet, wer ist, was Gott ist. Und der Name Asaja bedeutet, der Herr hat geholfen. Alles schöne Namen, ne? Und es ist auch schön, wenn Eltern ihren Kindern Namen geben, die eine Bedeutung haben, die eine gute Bedeutung haben. Und offensichtlich hatten diese 4 jungen Leute gläubige Eltern. Die haben ihnen Namen gegeben, die auf den wahren Gott und auf den Glauben an den wahren Gott hingewiesen haben. So, jetzt werden diese Namen alle genannt. Übrigens, ich selber, meine Eltern, die haben mir auch einen Namen gegeben. Ich heiße Jan Christian, also Jan-Christian. Und Jan steht für Johannes. Und Johannes bedeutet, der Herr ist gnädig. Und Christian heißt eben der Christ. So, nun das ist, so hieß ich. Heiße ich immer noch. Ich habe mich über meinen Namen geärgert. Warum? Weil ich kein Christ war. Ich habe gesagt, wieso haben meine Eltern mir so einen christlichen Namen gegeben? Ich wollte von Gott gar nichts wissen. Bis ich dann als junger Student zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kam. Jetzt bin ich für meinen Namen dankbar, aber damals habe ich mich eher darüber geärgert. Aber diese jungen Leute, die haben sich mit ihrem Glauben, mit ihrem Namen schon identifiziert. Was passiert jetzt? Vers 7, der Oberste der Hofbeamten, also einer von den ganz höchsten Beamten, die Nebukadnezar unterstellt waren, dieser Oberste der Hofbeamten gab ihnen andere Namen. Er nannte Daniel Beltschazar. Also der Name wird durchgestrichen. Es kriegt er einen neuen Namen. Ganz schön frech, oder? Darf er das überhaupt, dieser Oberste der Hofbeamten? Na klar, er hatte die Macht. War das in Ordnung? Nee, in Ordnung war das nicht. Hanania, der wurde auch umbenannt in Schadrach. Und Mishael wurde auch umbenannt in Meschach. Und Asaja wurde auch umbenannt in Abednego. Und jetzt ist das so, diese Namen hier, die ihr seht, also rote Namen, die haben mit Gott nichts mehr zu tun. Es ist, ob man mit dem Radiergummi rübergeht und alles ausradiert. sollte jeder Bezug zu Gott ausradiert werden. Warum hat er das gemacht? Die Aussage war die und die Absicht von diesem obersten Hofbeamten war: Vergesst euren Glauben an euren Gott. Vergesst ihn einfach. Ihr seid jetzt in einer völlig anderen Gesellschaft und mit Gott haben wir nichts zu tun und ihr wird alles ausradiert. Das war der Plan. Aber Daniel und seine Freunde konnten trotzdem in dieser Welt bestehen. Und zwar auf folgende Art und Weise. Das erste ist, Daniel hatte mit seinen drei Freunden gleichgesinnte Freunde. Das sind die Verse 1 bis 17. Und so folgendermaßen war das. Also, wir müssen eine kurze Geschichte noch erklären. Der König wollte gerne, dass diese vier jungen Männer oder jungen Leute, Jugendliche, 16, 17 Jahre vielleicht alt, die sollten an seinem Hof dienen. Und da bekamen sie eine Ausbildung. Die wurden also die hatten vielleicht ihren Schulabschluss schon, jetzt wurden sie nochmal zum Studieren geschickt. Sie sollten die Sprache lernen, sie sollten die Religion lernen, die Schrift lernen, die Wissenschaft. Und das 3 Jahre lang. Und dann sollten sie natürlich auch mit den besten Lebensmitteln versorgt werden. Sie sollten die Mahlzeiten essen, die der König isst. Sie sollten den Wein trinken, den der König trinkt. Und da hatte Daniel ein Problem. Er hat gesagt, tja, diese Fleischstücke, die sie uns jetzt vorsetzen, die haben sie wahrscheinlich den Götzen von Babylon geopfert und geweiht. Und das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Das geht meinem Glauben nicht klar. Und das gleiche auch mit dem Wein. Der Wein ist wahrscheinlich auch irgendwelchen falschen Göttern geweiht und gewidmet. Und das kann ich mit meinem Glauben nicht vereinbaren. Und deswegen sagt Daniel, bitte lasst uns doch lasst uns Gemüse essen und lasst uns Wasser trinken. Und das geht auch klar. Sie sehen dann auch besser aus als die anderen jungen Leute, die die Tafelkost des Königs nicht essen. Und Gott segnet jetzt diese Treue der vier Freunde von Daniel und seinen Freunden, dieser vier Freunde, den Glauben und die Treue segnet Gott und sagt, stellt sich zu ihnen. Sie sind also jetzt hier am Tisch und ihr seht, während die einen, die essen also Fleisch und Wein und Daniel und seine Freunde, die trinken einfach nur Wasser und essen Gemüse. Und trotzdem sind sie besser genährt und besser ausgebildet und mehr verständnisvoll als die anderen. Warum? Weil Gott sich dazu gestellt hat. So, das erste ist jetzt folgendes, Vers 17. Diesen vier jungen Männern, die ganz ohne ihre Eltern in einem fremden Land waren und an ihn geglaubt haben, diesen vier jungen Männern gab Gott Kenntnis und Verständnis in jeder Schrift und Weisheit und Daniel verstand sich auf Visionen und Träume jeder Art. Also diese jungen Leute, die waren, Gott hat sich dazu gestellt. Gott hat sie gesegnet, Gott hat sie begleitet in dieser unchristlichen Welt um sie herum. Das tut Gott, das kann er heute tun. Wenn wir treu zu ihm stehen, dann steht Gott auch zu uns. Und da werden manchmal menschliche Regeln einfach überschrieben, die werden außer Kraft gesetzt. Und Gott gibt es also diesen vier jungen Leuten, weil sie sich treu an ihn gehalten haben, denen gibt er jetzt einen besonderen Segen. Eine besondere Begabung, eine besondere Fähigkeit. Wir können noch mal eines daraus lernen. Deine Familie, in die man hineingeboren wird, kann man sich nicht aussuchen. Und es ist schön, wenn wir eine Familie haben, wo gläubige Eltern sind, gläubige Geschwister. Es gibt auch Fälle, wo das nicht so ist. Aber seine Freunde, die kann man sich aussuchen. Und das hat Daniel getan. Daniel hatte sich bewusst mit seinen drei Freunden, die mit ihm gleichgesinnt waren, mit denen hat er sich verbunden. Also Gott hat sich zu diesen vier Freunden gestellt. Habe also gleichgesinnte Freunde in der Schule, wenn es geht. Wenn nicht in der Schule, dann hast du es vielleicht in der Gemeinde. Und die Gemeinde ist so ein wichtiger Ort, wo wir Freunde haben, die denselben Glauben haben wie wir, die uns stärken können, mit denen wir uns stärken können. Eine Schnur oder ein Mikado-Stäbchen kann man leicht zerbrechen. Aber 4 oder 5 Mikado-Stäbchen kann man nicht so leicht zerbrechen. Und das ist das Prinzip, das Daniel hatte. Er hatte gleich mehrere Stäbchen und die zusammen waren die unzerbrechbar. Die haben sich gegenseitig gestärkt. So, und dann haben wir gelesen, dass Daniel Träume deuten konnte. Nun haben wir jeder unsere Träume und die meisten vergisst man, aber es gibt manchmal Träume, wo Gott auf besondere Weise eingreift. Das kommt sehr selten vor, aber es kann vorkommen. Und manchmal redet Gott in die Geschichte zu bestimmten Menschen durch Träume. Und jetzt geht es um diesen Traum, den der König Nebukadnezar, also dieser grausame, brutale, gottlose König, der Jerusalem besiegt hat und den Tempel beraubt hat und die Leute nach Babylon gebracht hat. Und der hat jetzt einen Traum. Kapitel 2, Vers 1. Im 2. Jahr der Regierung Nebukadnezars hatte Nebukadnezar Träume. Und das waren keine angenehmen Träume, sondern sein Geist wurde beunruhigt und sein Schlaf war für ihn dahin. Er ist also aufgewacht vom Traum und sagt, oh, der kriegt den Riesenschrecken. Er konnte nicht mehr einschlafen. Der Schlaf war dahin. Er konnte die ganze Nacht nicht mehr schlafen. Er steht morgens auf und wird den Traum nicht mehr los und merkt, was Erschreckendes. Hier ist was passiert. Und jetzt sagt uns der Text, den will ich nur erklären. Nebukadnezar hat ja an seinem Königshof weise Leute, Sterndeuter, Wahrsager. Die behaupteten, dass sie die Zukunft vorhersagen können, dass sie die Götter kennen und die Götter gäbe ihnen die Kraft und die Fähigkeit, sie könnten also Träume erklären. Und dieser Wahrsager ruft der König jetzt zu sich und sagt ihnen Folgendes: Bitte sagt mir, was ich geträumt habe und erklärt mir, was der Traum bedeutet. Also nochmal genau hinhören. Der König sagt, ich habe was geträumt und ihr müsst mir jetzt erklären, erstens, was habe ich geträumt? Ich sage es euch nicht, ihr müsst es mir sagen, was ich geträumt habe. Und zweitens müsst ihr mir sagen, was der Traum bedeutet. Denn daran werde ich erkennen, ob ihr wirkliche Wahrsager seid. Denn wenn ihr wirkliche Wahrsager seid, könnt ihr mir auch sagen, was ich geträumt habe. Naja, es kam, wie es kommen musste. Die Wahrsager sagten, tja, König, das können wir dir nicht sagen, was du geträumt hast. Machen es umgekehrt. Du sagst uns, was du geträumt hast und wir erklären dir, was das bedeutet. Darauf wollte sich Nebukadnezar nicht einlassen. Er sagte, nein, nein, ihr sollt mir sagen, was ich geträumt habe. Und wenn ihr das nicht könnt, dann lasse ich eure Häuser in Stücke hauen und ihr selber werdet auch in Stücke gehauen und umgebracht. Tja, die Wahrsager konnten nicht sagen, was der König geträumt hatte, weil das war unmöglich. Das kann nur Gott wissen. Und den kannten sie nicht. Nun waren aber Daniel und seine Freunde gehörten auch zu der oberen Gruppe der klugen, weisen Leute. Und jetzt wollte der König alle weisen Leute von Babel umbringen lassen. Alle. Er merkt mal, was für ein grausamer, brutaler Mann das war. Das heißt also, auch Daniel und seine Freunde sollten jetzt umgebracht werden, weil keiner dem König sagen konnte, was er geträumt hatte. Also, Vers 12, darüber wurde der König zornig und ergrimmte sehr und befahl, alle Weisen von Babel umzubringen. Und es erging der Befehl, die Weisen von da sollen getötet werden und man suchte auch Daniel und seine Gefährten, um ihn zu töten. Das bedeutet also, dass Daniel mit seinen drei Freunden in einer äußerst gefährlichen Situation war. Es ging um Leben und Tod. Wie sollten sie da wieder rauskommen? Es gibt manchmal, zum Glück kommt das nicht oft, aber manchmal lässt Gott in unserem Leben, auch als Christen, Situationen zu, die gefährlich sind. Die suchen wir uns nicht. Und manchmal lässt Gott sie zu. Kann sogar in Deutschland passieren. Wir werden vielleicht nicht jetzt auf diese Weise bedroht wie Daniel, aber auf andere Weise, wo unser Glaube auf äußerste Weise angegriffen wird. In anderen Ländern kann es noch viel leichter passieren, nämlich da, wo das Evangelium, der christliche Glaube verboten ist. Die Freunde sind jetzt also in einer äußerst gefährlichen Lage. Die Frage ist, was machen sie? Und das ist der nächste Punkt. Sie halten eine Gebetsgemeinschaft. Verse 1 bis 18 in Kapitel 2. Da machte Daniel dem Arioch, dem Obersten der Leibwächter des Königs, der ausgezogen war, um die Weisen von Babel zu töten, einen klugen und verständigen Einwand. Also der König hatte jetzt sozusagen einen Henker, also ich sag mal ganz salopp, ein Killer war das, ja. Der war ausgezogen und er sollte jetzt alle Weisen von Babel umbringen. Das hätte er auch gemacht. Und dieser Mann hieß Arioch. Und jetzt kommt der Daniel. Und jetzt merken wir, dass er von Gott her wirklich eine große Weisheit bekommen hat. Er macht diesem Mann einen klugen und verständigen Einwand. Manche Christen glauben ja, das Beste ist, wenn wir auf Probleme stoßen mit Hörnern und mit Kopf durch die Wand und brutal und ohne nachzudenken und mit dem Hautigen und Schlagen und... Das ist nicht richtig. Daniel macht einen klugen und verständigen Einwand. Er ist also ganz überlegt in dem, was er tut. Und das war richtig so. Der Heilige Geist ist übrigens ein Geist der Besonnenheit und nicht ein Geist des Polterns und des Drauf-Herumschlagens. Er macht also einen Einwand und indem er dem Arioch, dem Bevollmächtigten des Königs, antwortet und sagte, warum der strenge Befehl vom König? Da teilte Arioch dem Daniel die Sache mit. Das heißt also, bis zu diesem Moment wusste Daniel und seine Freunde, wussten noch nicht einmal, warum sie umgebracht werden sollten. Vers 16, und jetzt geht Daniel hinein und er bat sich vom König, dass ihm eine Frist gewähre, dem König die Deutung kundzutun. Auch das wieder sehr klug vom Daniel. Daniel sagt nicht, Moment mal, ich habe schon die Lösung. Er konnte die nicht aus der Tasche ziehen, so wie so ein Wundertuch, ja, das konnte er nicht machen. Daniel wusste, ich bin von Gott abhängig. Und wenn es einen gibt, der mir diese Lösung geben kann, der mir helfen kann, dann ist das mein Gott. Und damit ich Zeit habe, ihm das zu sagen, bitte ich jetzt dem König darum, dass er mir eine Frist gewährt. Also König, gib mir noch etwas Zeit und warte noch mit deinem grausamen Befehl. Und jetzt Vers 17, was macht der König? Also sagt, okay, kann man machen. Und was macht Daniel jetzt als nächstes? Vers 17, darauf ging Daniel in sein Haus. Gut, Daniel war schon etwas höher gestellt, er hatte ein eigenes Haus. Und mit ihm wohnten noch andere Leute da. Und er teilte seinen Gefährten Hanania, Mischael und Asaja die Sache mit. Mit anderen Worten, Daniel hatte in seinem Haus eine Wohngemeinschaft mit anderen gläubigen jungen Leuten. Übrigens, als ich Student war, das ist schon ein bisschen her, da habe ich auch mit zwei anderen Christen zusammen eine Wohngemeinschaft gehabt. Und also das war eine ganz tolle Sache. Wir haben uns dann abends über viele Glaubensfragen ausgetauscht. Vormittags waren wir im Studium an der Uni und abends haben wir oft über viele Dinge uns ausgetauscht und wir haben auch einen Bibelkreis gehabt und die Bibel gelesen und so. Das war eine tolle Sache. Und so eine Wohngemeinschaft hatte Daniel auch. Und jetzt teilt er also die Sache seinen Freunden mit. Das heißt, das Erste ist, was wir tun sollen, wenn du ein Problem hast. Gerade eben sind die Kärtchen mit Anliegen drauf verteilt worden. Das Erste, was wir tun, teile deine Gebetsanliegen deinen Freunden mit. Es ist nicht richtig, wenn wir das für uns alleine behalten. Manche Dinge müssen wir anderen mitteilen. Wir haben es als Familie mal erlebt, das war eine ganz kritische Situation, eine Gesundheitssituation mit einem unserer Kinder. Werde ich auch nie vergessen, habe ich auch seitdem nie wieder erlebt, da ging es um Leben und Tod. Und in der Situation haben wir unser Gebetsanliegen noch an demselben Abend einigen Geschwistern unserer Gemeinde mitgeteilt. Bitte betet dafür. Das war äußerst gefährlich, die Situation. Und am nächsten Tag schon hat sich die Sache entspannt und Es ging wirklich um alles und es hat sich dann geklärt und von dann ging es auch aufwärts. Ich sage jetzt nicht, was für eine Sache war, aber es war eines unserer Kinder, dem ging es gar nicht gut. Also Daniel teilt es seinen Freunden mit. Was machen die jetzt damit? Also, die sind vielleicht ein bisschen jünger gewesen als diese jungen Männer hier. Also, sie teilen sich jetzt miteinander das mit. Und jetzt Vers 18, damit sie den Gott des Himmels um Erbarmen bitten sollten wegen dieses Geheimnisses. Welches Geheimnis ist gemeint? Natürlich das Geheimnis, was der König Nebukadnezar geträumt hat. Sie sollten also den Gott des Himmels um Erbarmen bitten wegen dieses Geheimnisses, damit Daniel und seine Gefährten nicht mit den übrigen Weisen von Babel umkämen. Das heißt also, sie haben jetzt eine Gebetsgemeinschaft. Ein ganz großer Segen, wenn man mit anderen Menschen beten kann. Wenn du einen Freund hast, mit dem du beten kannst. Wenn du mit deinen Eltern beten kannst, mit deinen Geschwistern beten kannst. Wenn du in der Gemeinde Leute hast, mit denen du beten kannst. Wenn die Gemeinde Gebetsgemeinschaft hat, Gebetsveranstaltung hat, ist ein großer Segen. Da legt Gott auch viel, viel Segen drauf. Also die nehmen sich jetzt Zeit und wissen, es geht um alles oder nichts. Und jetzt beten die wie ein Mann. Vier junge Männer mit einem Anliegen. Sie bitten Gott und diesen Gott kennen sie, an den glauben sie. Und jetzt bitten sie, Herr, bitte antworte auf unser Anliegen. Also der zweite Punkt ist, habe eine Gebetsgemeinschaft mit Christen, die den gleichen Glauben haben wie du selber. Jetzt kommt das dritte und das letzte von dem heutigen Text. Das Ganze führt jetzt zu einem Lobpreis, der aus einer Glaubenserfahrung stammt. Das sind die Verse 19 bis 23, Kapitel 2. Vers 19, also nochmal. Der König will alle umbringen. Daniel sagt, Moment mal, bitte gewähre uns noch Frist. Der König ist einverstanden. Daniel geht in sein Haus, teilt das Anliegen mit seinen Freunden. Die beten jetzt zu Gott mit ganzem Herzen, inbrünstig. Und als nächstes, darauf wurde dem Daniel in einer Nachtvision, also in einem Traum der Nacht, das Geheimnis offenbart. Das heißt also, Gott antwortet auf das Gebet der vier Freunde. Und zwar teilt Gott jetzt die Lösung des Problems nicht allen Vieren mit, sondern einem, dem Daniel. Und der hat es dann natürlich den anderen berichtet. Das heißt also, Gott erhört das Gebet der vier Freunde. Was hat denn jetzt der König geträumt? Der König hat Folgendes geträumt. Der König, also Daniel geht rein zum König und sagt, König, nicht deine Weisen und Wahrsager können dir das nicht sagen, was du geträumt hast. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der kann dir das sagen. Und das, was dieser Gott dir sagen will, das erzähle ich dir jetzt. Du, o König, schautest und siehe ein großes Bild. Dieses Bild war gewaltig. So müsst ihr euch das vorstellen. Das hat Daniel, es hat der König Nebukadnezar im Traum gesehen. Ein riesiges Standbild mit einem Haupt aus Gold und einem Brustkorb oder Brustbereich aus Silber und die Arme aus Silber. Dann haben wir Bronze im Lendenbereich und im Bauchbereich und ganz unten haben wir dann auch Eisen und Ton. Und dieses riesige Bild, das hat der König gesehen, dann kommt ein Stein plötzlich aus, von ganz geheimnisvoll, dieser Stein löst sich und schlägt auf dieses Standbild und zertrümmert es und es wird alles zu Staub und dann wird dieser Stein zu einem großen Reich. Das hat der König gesehen und das wollen wir jetzt auch nicht weiter erklären, aber das erklärt der Daniel. Natürlich ist der König äußerst beeindruckt und sagt, wie kann das sein? Was muss das für ein Gott sein, den Daniel kennt, dass dieser Gott dem Daniel gezeigt hat, was ich geträumt habe. So, die Gefahr ist jetzt also beseitigt. Die Weisen werden nicht umgebracht, Daniel wird auch nicht umgebracht und seine Freunde auch nicht. Es kommt das Nächste. Wir machen jetzt also eine Glaubenserfahrung mit Gott. Wir beten darum, wir erfahren Gott. Und jetzt gehen wir zum Tagesgeschäft über und sagen, wie schön, alles in Ordnung, jetzt können wir weitermachen. Nein, machen wir nicht, sondern jetzt machen wir das, was Daniel machte. Da steht Vers 19, da pries Daniel den Gott des Himmels. Also Daniel geht jetzt auf seine Knie und jetzt macht er das einzig Richtige auf so eine große Gebetserhörung. Er lobt Gott. Das vergessen wir manchmal, dass wir beten für eine Sache und dann erhört Gott das Gebet und dann vergessen wir Gott dafür zu danken. Daniel hat das nicht vergessen, er hat nämlich gedankt. Und dann lese ich noch ganz zum Schluss Kapitel 2, Vers 23. Dich, Gott meiner Väter, das ist jetzt das Gebet, das Daniel betet. Dich, Gott meiner Väter, lobe ich und preise ich. Gott meiner Väter. Also Daniels Eltern und Großeltern waren gläubige Leute. Und liebe Kinder, die ihr gläubige Eltern habt, ne, dankt dafür Gott, ne, dass ihr gläubige Eltern habt, die euch von Jesus erzählen, die euch von Gott erzählen, die euch das Evangelium lieb machen, die euch den Weg zum Himmel zeigen. Daniel war dankbar dafür, dass er Väter hatte, also Eltern hatte, die gläubig waren und die einen Gott hatten, den sie kannten, und diesen Gott haben sie an die Kinder weitergegeben. Dich, Gott meiner Väter, lobe und preise ich, dass du mir Weisheit und Kraft gegeben und mich jetzt hast wissen lassen, was wir von dir erbeten haben. Also, Daniel dankt dafür, dass Gott ihm Weisheit gegeben hat und Kraft. Liebe Geschwister, ich möchte mir immer klar machen, und lasst uns das immer klar machen, dass jede Gabe, die wir haben, ob es eine handwerkliche Gabe ist, ob es eine Gabe der Klugheit, des Verstehens ist, das haben wir alles nicht aus uns selber. Sondern die haben wir bekommen. Daniel, dank dafür, dass du mir Weisheit und Kraft gegeben hast. Und auch dieses Besondere, dass Gott dem Daniel den Traum Nebukadnezars offenbar gemacht hat. Und du hast mich wissen lassen, was wir von dir erbeten haben. Nochmal die Betonung, nicht ich habe gebetet, ich habe auch gebetet, aber ich habe mit meinen Freunden gebetet. Wir haben gebetet, denn du hast uns die Sache des Königs wissen lassen. Also Daniel, mach dir nochmal klar, ich habe Freunde, und mit denen zusammen habe ich gestanden vor Gott wie ein Mann. Wir waren vereint. Und auf unser Gebet hat Gott geantwortet. Das sind also die Dinge, die Gott uns also jetzt, oder die wir von Daniel lernen wollen. Fassen wir das nochmal zusammen. Die Frage war, wie konnte Daniel in einer glaubensfernen Umgebung bestehen? Wie kann ein Christ in einer Gesellschaft, in einer Umgebung bestehen, die über den Glauben lacht oder die mit den Achseln zuckt und sagt, kannst du glauben, ich glaube das nicht, oder die sogar ganz aktiv dagegen ist. Wie konnte Daniel in so einer Umgebung bestehen? Und da war er ziemlich alleine, aber nicht ganz alleine. Das Erste war, er hatte gleichgesinnte Freunde. Und diese gleichgesinnten Freunde, die waren entschieden für Gott. Diese Entschiedenheit für Gott, die lohnt sich. Die kriegen wir doppelt und dreifach mit Segen Gottes zurück. Denn Gott hat sich zu diesen Freunden gestellt, weil sie für ihn entschieden waren. Das Zweite ist, in einer kritischen Situation, in der, wo es um Leben und Tod ging, Daniel sollte mit seinen Freunden umgebracht werden, in dieser Situation Gott suchen, Gebetsgemeinschaft haben. Teile deine Anliegen mit gläubigen Freunden. Also es geht nicht um das Anliegen, soll ich mir jetzt dieses Smartphone kaufen oder jenes Smartphone kaufen, sondern es geht mir so um die Frage, die meinen Glauben betreffen. Und diese Anliegen, die sollte ich auf jeden Fall mit meinen gläubigen Freunden teilen oder mit Menschen, die mir nahestehen. Also wenn ich nach Hause komme von meiner Arbeit, meine Frau, die Silke, die ist mir die Erste, sie erfährt immer das, was ich erlebt habe, auch was mich im Glauben beschäftigt und so, und wo ich da Herausforderungen habe und so weiter, oder auch manchmal freudige Dinge. Teile deine Anliegen mit gläubigen Freunden. Das Dritte ist, wenn du dann erfährst, dass Gott auf dein Gebet antwortet, das heißt, wenn du eine Glaubenserfahrung machst, dann preise deinen Gott. Danke deinem Gott. So hat es Daniel gemacht. Und diese drei Dinge, die haben ihm geholfen, als junger Mensch in einer unchristlichen, gottfernen Gesellschaft zu bestehen. Und zwar ist Daniel, dann später das mit der Löwengrube, Daniel hat gebetet, Daniel ist bewahrt geblieben. Und Daniel ist alt geworden und hat viele seiner Gegner und seiner Feinde alle überdauert. Die sind alle schon von der Bildfläche verschwunden. Daniel ist geblieben. Daniel ist uns ein Beispiel und ein Vorbild, wie man in so einer Gesellschaft bestehen kann, die von Gott nichts wissen will, Freunde haben, Gebetsgemeinschaft, Gott loben und preisen. Das sind diese drei Dinge, die wir von dem Daniel lernen können. Und ich wünsche mir und uns allen, dass wir alle kleine oder große Daniels sind und werden. Denn auch unsere Zeit ist nicht ohne Kampf, nicht ohne Herausforderung. Und davon können wir lernen, was Daniel uns da diesen Dingen zu sagen hat. Soweit.